Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, lieber Benedikt.
Elsbeth, aus meinen Erfahrungen, die ich durch meine Jugenddialoge mache, aber grundsätzlich in der Beobachtung der Gesellschaft, Zufriedenheit der Gesellschaft oder eben auch nicht, vielleicht auch den Frust, den man beobachtet, ist für mich ein Begriff in letzter Zeit sehr wesentlich geworden, der alles auf den Punkt bringt: Empowerment oder fehlendes Empowerment. Also in der Bedeutung von Eigenermächtigung, von ein Teil in der Gesellschaft zu sein, in dem sozialen Zusammensein. Und wir haben, ich meine, der Begriff Empowerment hat unterschiedliche Bedeutungen in der Wahrnehmung. Wir haben im Vorgespräch auch da lange drüber diskutiert, was man darunter versteht und wie es sich zeigt oder wo es sich zeigt, dass es eben fehlt. Aber grundsätzlich sprechen wir ja immer wieder über Empowerment in den unterschiedlichsten Nuancen. Aber ich denke, dass zum Beispiel diese Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft heute, dass Menschen sich ausklinken aus der Gesellschaft, mehr Individualisierung oder auch der Frust gegenüber dem komplexen Geschehen, politischen Handeln, damit zusammenhängt, dass erstens das Empowerment der Bürgerinnen und Bürger, der Personen, der Menschen zu wenig beachtet wird, dass wir keine Kultur des Empowerments haben und gleichzeitig aber eben auch nicht das passiert, zum Beispiel von Seiten der Politik, das Ernstnehmen der Bürgerinnen und Bürger. Also so ein Begriff, der mir so in den letzten Tagen oft dann kam, und es wird ja auch oft kritisiert, wenn Politikerinnen nicht erklären, was sie eigentlich tun, dann ist das auch schon ein Zeichen, dass sie die Bürgerinnen, die WählerInnen gar nicht so ernst nehmen, sondern sie sind gewählt. Und gerade so am Anfang des Jahres, wenn dann die ganzen Jahresrückblicke sind und die Leistungen und alle rühmen sich, was hat man da jetzt eigentlich in der Koalition ausgehandelt, und man musste, das war so schwierig und musste sich einigen. Aber ich habe nie dazu gehört, weil die Bürgerinnen und Bürger das wollen und weil es für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, sondern wir haben uns endlich darauf geeinigt. Und das ist so alles so ein Themenbereich, der mir im Kopf herumschwirrt, wenn ich an das Wort Empowerment denke.
Ja, Benedikt, ich kann das auch unterstreichen, was du gesagt hast, und mache mir unzählige Gedanken gleichzeitig dazu. Denn wir haben auf der einen Seite, du hast die PolitikerInnen erwähnt, wir haben auf der einen Seite sozusagen das Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger durch das Kreuzel bei der Wahl, ihre VertreterInnen im Parlament zu wählen, in der Hoffnung, dass das auch mit den eigenen Wünschen zusammenpasst. Ja, das tut es natürlich oft nicht. Das ist schon eine Misere. Auf der anderen Seite natürlich geht es nicht, dass eine Partei, die ich wähle, alle meine persönlichen Bedürfnisse und Vorstellungen erfüllt. Das geht halt auch nicht. Aber ich gebe dir recht, es ist schon etwas in unserer Gesellschaft eingetreten, dass ganz viele, aber vielleicht war das früher auch so, ganz viele Menschen sagen, sie fühlen sich ohnmächtig, man kann eh nichts machen, die tun eh alle, wie sie wollen, und man hat selber überhaupt keinen Einfluss mehr auf irgendwas. Und ich persönlich sehe das manchmal so, weil es mich so aufregt, ja, wenn nicht Klartext gesprochen wird von Seiten der PolitikerInnen, wenn nicht Klartext gesprochen wird, worum es jetzt gerade geht, wie man die Sache sieht, wie sie anzugehen ist, wie sehr man auch nachgefragt hat in den verschiedensten Gremien, wo Bürgerinnen und Bürger auch mitreden können, sondern wenn es immer nur geht um das Schönreden dessen, was man gerade beschließt. Es geht um Stimmenfang. Also da habe ich mich in der letzten Zeit oft aufgeregt und mir gedacht, warum sprecht ihr nicht Klartext und sagt, warum macht ihr diese Maßnahme und wem soll diese Maßnahme dienen? Welcher Art von Menschen? Und da, glaube ich, wäre ein großer Veränderungsbedarf, wenn wir jetzt schon einmal bei der Politik sind.
Ja, da würde ich noch einen Moment bleiben. Also ich glaube, dass die Krisenhaftigkeit, die wir zurzeit in der Gesellschaft haben, ja, auch mit der zunehmenden Polarisierung und dem Populismus und so weiter, dass das tatsächlich unmittelbar damit zusammenhängt. Nämlich, dass unsere politische Kultur, unsere Öffentlichkeit, unser gesellschaftlicher Diskurs oder eben Empowerment der Zivilgesellschaft, wenn man es so nennen will, einfach überhaupt keine Rolle spielt oder eine ganz geringe. Und du hast es gesagt, das ist so, wie man es natürlich auch demokratiepolitisch erklärt, das ist klar, wir haben repräsentative Demokratie, ja. Man macht sein Kreuzerl alle 4 oder 5 Jahre und dann walten und verwalten die PolitikerInnen mit dieser Stimme, mit diesem Auftrag und tun. Und das, glaube ich, reicht nicht aus. Das kommt noch aus, vielleicht dann aus einem Monarchiegedanken, aus einem Hörigkeitsgedanken. Die haben die Macht und die tun und man hofft in unserem Sinne. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Irritation passiert, sei es wegen Korruption oder sei es, weil man es einfach nicht erklärt. Und das ist der Punkt gleich. Ich lasse dich gleich reden, du wolltest gerade schon einhacken,
ja.
Aber da sehe ich die Problematik auch im Ernstnehmen der Bürgerinnen und Bürger. Für wen arbeitet man eigentlich und wofür arbeitet man? Und das ist mir zu wenig schlüssig. Und deswegen habe ich das beschrieben in diesen ganzen Reflexionen und was wir großartig geleistet haben. Also wenn die PolitikerInnen ja. das dann ausführen, dann höre ich zu wenig, für wen haben sie es gemacht, warum haben sie es gemacht, das wird zu wenig erklärt. Also diese Transparenz, die für politisches Agieren notwendig ist. Und das wollte ich noch dazu sagen, ich meine aber damit nicht, dass man, wie es zum Beispiel dann rechte Parteien sagen, wir sind das Volk und wir müssen dann abstimmen, in ganz populistischer Weise, ja oder nein, und dann vielleicht noch gefärbt oder ja, auch beeinflusst und gesteuert, so wie wir dann meinen, das richtig ist, das ist etwas anderes. Jürgen Habermas nennt es deliberative Demokratie, nämlich in dem Sinn, dass natürlich Bürgerbeteiligung gibt. Das kann jetzt wirklich so in Bürgerräten sein, so ist es dann ausgeformt, aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine diese grundsätzliche Partizipation, dass ich als Bürger ernst genommen bin und ich vermeide das oft zu sagen, das Gefühl habe, aber nein, wenn mir vermittelt wird, dass ich ernst genommen bin und dass man für mich arbeitet, wenn auch nicht, wie du das angemerkt hast, nicht jetzt meine Wunschliste 1:1 umgesetzt werden kann, sondern im Sinne der Öffentlichkeit, im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Gemeinschaft. Aber ernst nehmen und vermitteln und erklären, diese Transparenz, und da fehlt uns die Kultur. Das ist das, was ich kritisiere.
Ja, es ist ja unglaublich in meinem doch schon relativ langen Leben, wie oft ich heute höre, man muss die Menschen ernst nehmen und man nimmt sie eigentlich weniger ernst denn je. Und ich glaube, dass das, was wir Empowerment nennen, wird oft in eine Empörungskultur gelenkt, was natürlich kein Empowerment darstellt, aber was für Menschen, die dann aufstehen und sagen, ja, 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 so ist und die wirtschaften alle nur in das eigene Sackerl und die wollen eh nichts und es gibt eh keine Demokratie mehr. Also diese Sätze, die dann einfache Menschen aufregen, die geben diesen Menschen aber doch so ein bisschen ein Gefühl von Kraft und Power, sodass sie dann sogar eben Parteien wählen. Du hast zuerst die rechtsextremen Parteien angesprochen, die den sogenannten kleinen Mann aufheizen und sozusagen ihm das Gefühl geben, wir hören auf euch, wir sehen euch. Mhm. Und diese Menschen, das haben wir auch in Amerika, in den USA, erkennen nicht, dass rechtsextreme Parteien noch nie, Max, die kleinen Leute im Visier hatten, als dass sie für die was tun wollen.
Also, gut, das kann man dann im Detail anschauen, ja, das widerspreche ich dir nicht.
Aber es ist eine Benutzung der Menschen und nicht ein Empowerment.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt Benutzung gesagt, ich wollte eben den Begriff Instrumentalisierung reinbringen. Genau. Ganz richtig. Das ist
im Sinne der Macht.
Im Sinne der Macht, im Sinne der eigenen Ideologie. Und da nützt man die Empörung für die eigenen Zwecke. Und das sieht man ja, dass rechtspopulistische Parteien ja nicht konsensorientiert mit anderen Parteien in Diskurs gehen, sondern das, was wir dann immer hören, ist eben, die machen sowieso alles falsch und selber wüsste man, wie es richtig ist und so weiter.
Ja, das ist, also für mich ist das schon sehr tragisch. Also ich muss fast sagen, ich leide darunter, was da für eine Kultur entsteht, weil man sich überhaupt nicht mehr wehren kann, auch gegen absolute Falschmeldungen. Also im Sinne dessen, was man gerne erreichen will bei den Menschen, wie du sagst, wie man sie instrumentalisiert, glauben die Leute dann, ja, dass zum Beispiel die Mexikaner Hund und Katzen fressen oder man... Ich will absichtlich keine österreichischen Beispiele jetzt nennen, aber da haben wir das ja auch mit den sogenannten Fake News. Und ich überlege die ganze Zeit, wie stelle ich mir eine Politik vor, die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich ernst nimmt und horcht auf das, wo die Menschen eine Not haben, beziehungsweise glaube ich, wäre es mehr in der Verantwortung der Politik, die Menschen einzubinden durch tatsächlich schlüssige Erklärungen.
Eben Transparenz zum Beispiel oder das Handeln erklären. Aber ich sehe die Grundlage für Empowerment oder aus der Haltung raus, aus der es und der Überzeugung, aus der es passiert, ist natürlich wertebasiert. Das heißt, und wir berufen uns ja darauf, also angefangen von der Würde des Menschen mit den Menschenrechten, diese Grundüberzeugung, die ist ja eigentlich der Hintergrund auch für Empowerment. Wenn ich Empowerment der Gesellschaft, dem einzelnen Bürger oder der einzelnen Bürgerin zugestehe, dann gestehe ich einem Wert zu. Nicht, dass die Rolle des Dienenden oder des Gefügigen und des Handelnden und ich bestimme, sondern die Macht, die die Politik oder die dann ein Politiker oder eine Politikerin ausübt, ist ja, wie wir wissen, in der Demokratie eine gegebene Macht. Und das wird oft vergessen. Das meinte ich vorher, für wen arbeitet man? erklärt man es den Menschen, für die man stellvertretend arbeitet, und deswegen repräsentative Demokratie folgt einem Auftrag. Und da macht man es sich in der heutigen politischen Kultur, und da sehe ich eben dann die Problematik zu einfach, wenn man von dem Kreuzerl ausgeht, das man für 4 oder 5 Jahre bekommt, und dazwischen, wir haben jetzt eine Koalition, wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag, die Bürgerinnen und Bürger beobachten das nicht, ach ja, die Parteien, und wenn ich vielleicht dann einer dieser Parteien angehöre, habe ich vielleicht eine Identifikation damit und heiße das gut und unterstütze das, weil ich da Mitglied bin oder auch nicht. Aber das ist zu wenig. Und das ist dann ganz nett, wenn damit argumentiert wird, ja, das haben wir ja im Koalitionsvertrag. Ich weiß schon, ich stelle jetzt nicht die gesamte Demokratie in Frage. Ich bemängle nur, dass man zu wenig erklärt. Also Gott sei Dank haben wir die Transparenz, dass solche Vereinbarungen mittlerweile transparent veröffentlicht werden und zugänglich sind. Aber das ist ein Teil. Wir wissen auch, dass viele natürlich das nicht lesen und es wird auch nicht damit argumentiert. Aber zum Beispiel, hast du das Gefühl, dass zum Beispiel, wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber hast du das Gefühl, dass dir die aktuelle Bundesregierung, diese Dreierkoalition vermittelt, dass das, was sie im Programm hat und was sie im Handeln handelt oder entscheiden möchte, zu deinem Wohl ist?
Eben. Meine ich, dass es daran wirklich fehlt, und das ärgert mich auch, weil ich bin natürlich gebildet genug, dass ich mich manchmal selber schlau mache. Ja, wenn es zum Beispiel jetzt ganz was, ja, als es in der Steiermark eine neue Regierung, zum Beispiel eine blaue Regierung gab, hurra, die Gams, wurde endlich der ungeliebte 100er auf der Autobahn abgeschafft und man darf wieder 130 fahren. Ja, wer hat jetzt darüber nachgedacht, war leicht der 100er eine Schikane, um die Bürger Bürgerinnen zu schwächen, um ihnen was anzutun, um sie irgendwas. Also wer hat jemals erklärt, was dieser 100er eigentlich für einen Sinn gehabt hätte? Oder ein anderes Beispiel, ich habe immer gehört, bei diesem heißen Thema der Migration, ja, aber die Wirtschaftsflüchtlinge, die müssen weg. Und ich habe mich sehr geärgert, dass den Menschen, auch meinen Schülerinnen damals, ja, niemals erklärt wurde, welche Arten von Menschen kommen zu uns und was wollen die hier und was ist ein negativer Wirtschaftsflüchtling? Ist der, bei dem nichts mehr wächst in Afrika und der daher auswandern muss, weil er sich seine Familie nicht ernähren kann, ist der ein Wirtschaftsflüchtling? Auch wenn er keinen Krieg in seinem Land hat, oder wer ist das dann? Einer, der bei uns ganz viel Kohle machen möchte, das war für mich ein Wirtschaftsflüchtling. So viele weiß ich nicht, die aus dem Ausland zu uns kommen, um dann bei uns reich zu werden. Ich glaube.
Man spricht dann eher schnell von Sozialflüchtlingen, die halt dann ins System.
Ja, die auch. Aber ich meine nur, man muss diese Dinge einfach erklären. Und das ärgert mich schon 30 Jahre lang, dass man immer nur mit was eine Werbung macht und die Leute auch aufhetzt und die haben alle keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Es geht um Schlagworte.
Ja. Weißt du, warum ich zu dem Thema komme oder auch mich damit beschäftige, hängt damit zusammen, weil wir von der Gefährdung der Demokratie sprechen und was da notwendig ist und so weiter. Und da wird ein Argument wird eben angeführt, das Vertrauen in die Politik nimmt ab. Und wenn ich jetzt nur Vertrauen in die Politik oder der Vertrauensverlust nehme, dann ist die Frage, wie meint man das? Meint man damit, und ich denke, das wird meistens impliziert, dass die Bürgerinnen, die Gesellschaft das Vertrauen in die politischen Akteure verloren hat, dass die wirklich rechtens und mit bestem Wissen und Gewissens das machen. Und das wird auch von PolitikerInnen meistens gesagt, ja, die BürgerInnen vertrauen uns nicht mehr, obwohl wir uns so bemühen. Und da ist mein Ansatz, das auch in Frage zu stellen, denn der Vertrauensvorschuss und die Annahme, dass es einfach so einfach wäre, dass BürgerInnen und Bürger gutgläubig sagen, wir haben jetzt Vertrauen in die Politik, ist mir zu einfach. Und da komme ich zu dem Begriff Empowerment, denn das meint auch das Ernstnehmen. Das meint auch das Ernstnehmen, dass die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, die BürgerInnen Partner sind. Und ich, okay, das erkläre, aber auch das Ernstnehmen in ihrer Rolle. Und die Forderung, ihr müsst einfach mehr Vertrauen in die Politik haben und in unser Handeln,
ist
zu einfach. Und es ist zu wenig. Und das hast du nicht nur, wir sind jetzt da kleben am Beispiel Politik, weil es im Sinn der Demokratie ist, aber das kannst du runterbrechen auf alle unterschiedlichen Ebenen in der Gesellschaft, bis hin auch zur Schule, worüber wir oft sprechen. Und das sind Faktoren, das sind Strukturen, die das auslösen.
Ja, und es kommt ja nicht von ungefähr, dass in all den Jugendstudien, die gemacht wurden, ob von kirchlicher Seite, Zulehner oder von Ö3.
Oder von der Bundesregierung selber sogar.
Oder von der Bundesregierung, ja, immer der Wunsch, einer möge das Sagen haben, stärker wird, weil das Vertrauen verloren geht in die demokratischen, ja, in die demokratisch gewählten PolitikerInnen, weil zu viel schon vorgefallen ist.
Aber ich möchte das schon einordnen, das ist ein Segment. Also das
Ein
Wunsch, also es hat jetzt keine Mehrheit.
Das habe ich jetzt hergenommen, nur für das, was ich jetzt
Ich hätte nämlich
sagen möchte.
Was ich aus den Studien herausgreife, ist eher, dass junge Leute sagen, sie werden nicht gehört. Das haben sie in der Pandemie gesagt und das wird heute, die junge Gruppe sagt in diesen Studien eigentlich so, wenn man das zusammenfasst, also aus meiner Sicht, wir werden nicht ernst genommen, unsere Bedürfnisse werden nicht gesehen, der andere Gesellschaftsteil ist viel größer, der Teil der Rentner ist viel größer und der Arbeitender und deswegen fallen wir als junge Generation, es wird uns zwar immer gesagt, wir sind die Zukunft, aber wir werden nicht ernst genommen.
Ja, da muss man natürlich sagen, da kommt man in eine Thematik, wo sich schon viele große Geister den Kopf zerbrochen haben, was die Aufteilung des Kuchens betrifft. Ja, das ist klar. Wie kann man alle Bevölkerungsschichten sehen und auch gleichzeitig nicht auf jene vergessen, die sich selber nicht helfen können? Ja.
Genau, aber es geht halt nicht nur ums Verteilen, sondern es geht auch ums Verteilen von Wissen und Erklären.
Genau. Und ich glaube, jetzt einen Begriff hereinbringen möchte ich, der mir oft in den Sinn kommt. Der gütige Patriarch sozusagen. Im positiven Sinn ein Mensch, der, darum habe ich zuerst das Beispiel gesagt, der durchaus mit Macht ausgestattet ist, der es aber gut meint mit der ganzen Bevölkerung oder mit den ihm anvertrauten Menschen. Es kann auch ein Lehrer so sein oder ein Ehemann so sein, also jetzt einmal ein Patriarch, der aber trotzdem, der es gut meint, aber keine Mitbestimmung anerkennt. Und ich glaube, der Kern von Empowerment ist der, das ist, du hast zuerst schon Partizipation genannt, aber dass Menschen, egal ob sie jetzt Kinder sind oder Schüler oder Staatsbürger oder Firmenangestellte, dass Menschen das Gefühl haben, hier geht es auch um mich. Mhm. Ich das bin hier wichtig. Das ist ernst nehmen, aber dafür braucht es natürlich nicht nur das Gerede. Wir müssen sie ernst nehmen, die Menschen da draußen müssen wir ernst nehmen. Wenn ich das schon höre, steigt mir schon ein gewisser Groll auf. Ernst nehmen ist eine ganz aktive Handlung und bedeutet, hinhören, zuhören, Methoden auch zu finden, wie das gelingen kann. Das heißt, ich muss jetzt einmal als Eltern zum Beispiel irgendwie einmal draufkommen, dass es nicht nur reicht, wenn ich das Allerbeste für mein Kind möchte, sondern dass ich alles, wozu das Kind entwicklungsmäßig in der Lage ist, auch das Kind selbst entscheiden lassen soll. Schon von Anfang an. Ja? Ich brauche nicht.
Wo es halt denkbar möglich
ist. Ja, darum habe ich gesagt, entwicklungsgerecht. Ja? Ja. Ich brauche das Zweijährige nicht zu fragen, willst du die Schuhe oder die Schuhe? Denn wenn es regnet, braucht es die Gummistiefel und dann muss ich wissen. Ja, so. Aber und so ist genauso in der Schule, wenn man Schülerinnen und Schüler befragt, wie sehr haben sie das Gefühl, es geht um ihre Sache. Es ist auch ein bisschen erschütternd, was die dann sagen, ja? Bei all der Balance, die es braucht, weil natürlich gibt es einen Lehrplan und ja, so. Und so ist es auch in der Gesellschaft, ja? Ich habe schon in meiner Erwachsenenzeit, als junge Erwachsene, also vor, sagen wir mal, 30 Jahren, ich war in mehreren Gremien, wir haben uns in unserem Stadtteil zusammengefunden und haben überlegt, was wir da hier brauchen und wo geben wir das dann ein, an welchen Gemeinderat. Also es gab früher, finde ich, aber das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, das ist nicht belegt, gab es schon mehr Möglichkeiten auch der Mitsprache. Aber es gab damals auch schon immer wieder das Problem, dass zu wenig Leute gekommen sind. Also man muss die Mitsprache auch wollen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in unseren Häuserblocks, nehmen wir mal an, 100 Familien, und von den 100 Familien sind, wenn es gut ging, halt dann maximal 10 gekommen.
Ja, aber das ist eben dann auch eine Frage der Empowerment,
ja,
dass ich auch die Kultur dafür schaffe.
Also bring Schuld und hol Schuld.
Natürlich. Es ist auch mit einem Lernprozess verbunden. Das meint ja auch Empowerment, weil das ist ja eigentlich also wirklich ein Aufruf zum Handeln. Um das aufzugreifen, noch einmal politisch, was du genannt hast. Also der Ruf nach dem einen starken Mann, das hast du als Beispiel genannt, denke ich, kommt aus einer resignativen Haltung.
Ja, ja,
das glaube ich auch. Aus der Überforderung heraus, es hat alles keinen Sinn, es gibt keine Lösungen mehr. Und dann gibt es vielleicht den einen, der es weiß, wie es geht und der löst es. Aber das ist natürlich fern von dem, was wir jetzt da sprechen. Ja. Und das ist die einfache Lösung und deswegen sage ich dazu sogar die Selbstaufgabe.
Und es ist ein Irrweg, das hat sich im Laufe der Geschichte herausgestellt.
Ganz richtig. Also dieses Modell hat ja mit Demokratie nichts zu tun. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Und wir haben ja heute genügend Beispiele von Autokraten, die uns vorzeigen, was dann passieren kann und wie es dann passiert. Ja? Wie dann zum Beispiel eben ganz aktuell der Herr Trump sagt, für ihn zählt eigentlich kein Völkerrecht mehr oder kein grundsätzliches Recht, sondern seine moralische, sein Zugang, so wie er findet, dass es richtig ist, das ist das Einzige. Das hat er in einem Interview mit der New York Times den Journalistinnen geantwortet.
Furchtbar.
Auf die Frage hin, wo gibt es für ihn eigentlich noch ein Korrektiv? Ja?
Er mag ja keine Demokratie, das hat er ja auch gesagt.
Ja, und da hat es eben, deswegen finde ich dieses Interview und diese Aussage schon sehr markant, weil da hat er quasi gesagt, okay, ja, ich bin der entscheidet und ich habe mich eigentlich auch nicht anderem dazu fügen, ja, oder einzuordnen.
Ich möchte nur noch zu meinem gütigen Patriarchen oder dazu sagen, kein einziger von all den vielen, die mir so jetzt einfallen, der als Herrscher begonnen hat, in der Hoffnung, jetzt gibt es dann eine gerechte Gesellschaft, eine gute Gesellschaft oder ein Great America oder was auch immer.
Es ist immer Imperialismus.
Und kein einziger hat die Menschen glücklich gemacht.
Weil es immer um Macht geht.
Immer ist es dann zu schrecklichen Taten gekommen, ob von der linken Seite, von der kommunistischen Seite zum Beispiel oder von der faschistoiden Seite oder von der rechten Seite. Es endete immer in Diktaturen, die ganz viele Menschen sehr, sehr unglücklich gemacht haben, sogar getötet haben, verstört haben und so. Ne? Also soweit stimmt halt jetzt, dass die Demokratie halt unter den Regierungsformen halt noch die beste ist, wie der Churchill gemeint hat, ne?
Ja, und aus unserem Werteverständnis her argumentativ. Ja. Es ist nicht einfach selektiv. Man nimmt, würfelt jetzt, was ist die beste Form, sondern es hat natürlich schon auch einen klaren Hintergrund, warum und wieso. Und da kommen wir wieder zum Empowerment, nämlich die Würde des Menschen ist in der Demokratie die wesentliche Basis, dass alle gleich sind, alle auch die gleichen Rechte haben. Und der Punkt jetzt, den du angesprochen hast mit Bürgerräten, das ist natürlich auch ein Ansatz, strukturell, das lässt sich halt oft im Großen schwer umsetzen. Da gibt es schon auch Versuche.
Aber im Kleinen.
Im Kleinen passiert es dann auch. Also ich denke, in einer Gemeinde am Land, wo sich die Leute noch besser kennen, wo man den Bürgermeister, Gemeinderäte kennt, die dann auch wirklich die Bevölkerung vielleicht im besten Sinn positiv, also wirklich auch repräsentieren. Da passiert's ja, aber wir sehen
auch zu wenig.
Wir sehen, es ist auch zu wenig, und auch in anderen Strukturen ist dann das Gemeinsame. Und ich denke, natürlich kennen wir den Begriff Mitbestimmung als zentralen, aber ich möchte ihn gar nicht so gewichten, weil vor der Mitbestimmung geht es um die Konsenssuche, um den Diskurs. Und das hängt auch wieder mit Empowerment zusammen, genau, nämlich der Fähigkeit, in den Diskurs zu treten, in die Argumentation, in Miteinander erörtern, im gegenseitigen Verstehen,
ja,
um dann auch vielleicht eben einen Konsens oder sich Lösungen zu nähern und zur Akzeptanz. Und das braucht halt Erklärung.
Denn ja, und auch die Methodik dafür. Ne?
Genau.
Also ich muss jetzt ja doch auf die Schule zu sprechen kommen, weil mich das so beeindruckt hat, deine Erfahrung mit den Jugenddialogen, wo du dir ja eine schöne Methodik ausgedacht hast, obwohl es 150 junge Menschen vor dir hattest, oder so.
Im Durchschnitt, ja.
Und du hast dir überlegt, und es haben halt einzelne Jugendliche aus der Gruppe dieser 150 ein Statement abgegeben, ein vorbereitetes zu dieser Thematik, und es kamen immer reichhaltige Diskussionen, es hat immer reichhaltige Diskussionen angeregt. Und das, was mich dann so, warum ich das jetzt sage, wie begeistert Lehrerinnen, Direktorinnen oder andere waren von dieser Methodik, dass Schülerinnen und Schüler gesprochen haben und dass das andere angeregt hat und dass sie dann nachher noch weiter diskutiert haben, nämlich all das, was sich jede Lehrerin, jetzt rede ich natürlich, da muss ich das jetzt sagen, weil ich eine bin, gewahrt, was sich jede Lehrerin von Herzen wünscht, ja, dass das, was sie vermitteln möchte, so einen Erfolg hat. Und da fällt mir dann ein, ja, wenn eine Schülerin sowas erleben kann wie Selbstwirksamkeit, ich nehme Stellung zu einem Thema, Und 150 Leute hören mir zu, und die zuhören, sind welche, die so alt sind wie ich und haben dann keine so große Hürde, da mitzusprechen, dann ist es ein Empowerment-Erlebnis.
Ja, und das ist mir eigentlich in letzter Zeit auch ganz wesentlich bewusst geworden, denn davon abgesehen, dass ich da SchülerInnen habe, die ein Impulsstatement vorbereiten und mit am Podium sitzen, sondern es kommt natürlich auch aus der methodischen Überlegung, was tut man da? Und das hat auch tatsächlich eben so viel mit dem zu tun, vielleicht ist mir auch gerade durch unsere Podcast-Gespräche bewusster geworden von dem Ansatz, also lernzentristisch und alles, was wir da auch schon methodisch, aber von den Ansätzen, auch der Kompetenzorientierung und so weiter gesprochen haben. Der Punkt ist der, dass natürlich man annehmen könnte, ich komme jetzt in dem Beispiel als sozusagen EU-Erklärer
ja,
an die Schule, als Experte. Das Einfachste und das Übliche ist ja, man kommt und hält einen Vortrag, man vermittelt. Und ich gebe schon zu, ich rede gerne, ich rede viel und ich habe diesen Drang zu vermitteln, zu erklären, einzuordnen. Und das braucht natürlich dann auch entsprechende Erklärung und das Hinführen und das Vermitteln und das Verstehen. Aber ich muss mir, und das ist sehr nahe auch am Unterrichtsgeschehen, ich muss mir natürlich auch bewusst werden, wie viel Kapazität besteht von dem, was ich da abliefere, was ich da gut gemeint alles serviere und den jungen Leuten hinknalle, also was ich ihnen da in schönen Worten versuche zu vermitteln und zu erklären. Und das hat mich tatsächlich dann zu der Bescheidenheit geführt, einen Schritt zurückzugehen und zu verstehen, was würde da jetzt tatsächlich, und das ist ja auch nur ein Versuch, ich kann auch die Welt nicht mit 90 Minuten ändern und retten, und ich merke, welche große Notwendigkeit es hat, wenn da 150 SchülerInnen, oder manchmal sind es auch tatsächlich viel, viel mehr, plötzlich die Erfahrung machen, miteinander zu reden. Und ich bin überrascht, dass diese Strukturen scheinbar nicht gibt an der Schule, dass es auch tatsächlich, was wir auch oft schon angesprochen haben, im Unterricht, auch in dem kleinen Einheit, viel zu wenig passiert, dass tatsächlich möglichst viele einfach ihre Meinung sagen können. Und lass mich dann einen Satz noch sagen. Also das ist für mich eigentlich die schönste Erfahrung und das schönste Erlebnis. Und ich gehe ja dann in dem Saal selber mit dem Mikro herum und bitte dann immer, dass sie zumindest ihren Vornamen sagen und ihr Statement. Also ja, schon alleine ist das ein Change, dass ich eine Änderung, dass ich nicht sage, du darfst jetzt eine Frage stellen, sondern ich bitte um ein Statement, um deine Meinung. Okay, wir haben jetzt eine große Meinungskultur und ich habe schnell eine Meinung, aber einfach dieses gehört werden, dieses ernst genommen werden. Wie siehst du das? Und dass überhaupt die Möglichkeit gibt, das zu sagen. Und da sind wir jetzt beim Minimum vom Empowerment. Da sind wir beim Minimum vom Diskurs und da sind wir noch ganz weit davon entfernt, von einer Konsensfindung und Lösungsfindung. Aber ich sehe und nehme wahr, was da für ein Defizit ist an Formen, an Möglichkeiten, an Foren, wo das tatsächlich möglich ist, dass man gehört wird.
Ich meine, wir müssen natürlich sagen, dass das eigentlich so das schon letztlich das Hauptthema immer wieder ist unserer Podcast-Folgen. Die Beteiligung, die Partizipation der Lernenden. Und ich weiß, wie verstört meine Lehrerinnen und Lehrer sind in meinen Seminaren, wenn ich sage, der tollste und charismatischste Vortrag einer begeisterten Vortragenden, ja, so wie du zum Beispiel einer sein könntest, wenn du möchtest, garantiert überhaupt nicht, dass gelernt wird. Mhm. Und es gibt ja genug Untersuchungen, wie viele Minuten ein Mensch, ein durchschnittlicher Mensch, einem Vortrag wirklich zuhören kann, im Sinn von, dass er dabei ist und sich dann da auch davon was merkt. Das ist erschütternd wenig. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, dass endlich mehr partizipative Methoden eingehen in den Unterricht notwendigerweise. Wir sind überrascht, wenn Schülerinnen und Schüler diskutieren, so wie bei dir, nach einer Aktion, ja, mit Vortrag und Statements und Diskussion. Aber eigentlich sollte das ja das ganz Normale sein im Sinne der Kompetenzorientierung, die ja sehr stark auch zusammenhängt mit Empowerment, dass sich der Einzelne einbringt, selber denkt, selber was ausprobiert, selber was erforscht und dann gerne gehört wird mit seinen Thesen. Und diese Thesen, die tauscht man halt dann aus und natürlich hat man einen Experten im Lehrer, so wie es auch im alltäglichen Leben sein könnte.
Schöne, heile Welt, aber es scheint eben nicht zu sein.
Nein.
Und wie du das jetzt beschrieben hast, habe ich vor mir gesehen die Reflexreaktion, nämlich die Ängste, die auch damit verbunden sind und auch das Missverständnis. Denn Empowerment wird dann oft gleichgesetzt mit Mitbestimmung. Und ja, dann kommt sofort die Angst, ja, um Gottes Willen, man kann ja die SchülerInnen nicht fragen, weil die haben ja nicht den Blick, den wir dann als Erwachsene haben und die Verantwortung und so weiter. Und es wird gleichgesetzt mit Entscheidung.
Also ja, mit, das ist ja schon eine Tragödie, da muss und, ich schon
und,
sagen.
Und das ist das Missverständnis.
Ja, leider, leider.
Weil auch das Gegenargument gegen Empowerment mit der Angst, dann beteiligt man sie zu viel und man kommt in die Erklärungsnot und man verliert vielleicht sogar seinen Autoritätsanspruch.
Genau, und man der Lernstoff. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dir das schon einmal erzählt habe, ich glaube schon, wie ich an der Bushaltestelle zwei junge Lehrerinnen diskutieren habe hören und die eine hat dann gesagt, also sowas Blödes, dass man da jetzt diese Mitbestimmung will, sollen jetzt meine Schülerinnen dann entscheiden, ob ihnen die Desoxyribonukleinsäure gefällt oder nicht oder ob sie die gut finden oder blöd finden. Weißt du, das ist genau das Furchtbare, was du angesprochen hast. Ja, es geht nicht darum, was ja auch manche Lehrerinnen und Lehrer missverstehen in ihrer Liebe manchmal zu den Kindern, dass jetzt die Kinder selber bestimmen dürfen, wollen sie heute was lernen oder nicht, wollen sie was schreiben oder nicht. Also jetzt, um das geht es ja alles nicht, sondern es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler auch in anderen Gesellschaftsbereichen wissen, worum geht es hier, was ist hier, steht jetzt hier an, was sollen wir jetzt in den nächsten 2 oder 3 Stunden alles, was die sollen wir da verstehen, ja, und auch dann machen wir uns Gedanken, warum, ja, wozu wird das auch nützen, wenn wir das wissen. Und dann gibt es eben Methoden, wo die Thesen von Schülerinnen und Schülern einfließen können. Aber natürlich ist die Chefin und der Chef für das, was gültig ist, wissenschaftlich, ja, sozusagen, für den Stoff, dafür ist natürlich die Lehrerin und der Lehrer zuständig. Aber es muss ihre Aufgabe sein, die Vermittlung eben nicht nur als Vortrag zu gestalten, sondern eben so, dass sie ernst nimmt, jetzt wieder um das herzunehmen, wie die einzelnen Menschen, die hier sind, die 25 oder 30 oder nur 20, was sie schon wissen und wie die dazu stehen und was sie schon gehört haben.
Vor allem auch, wo sie stehen.
Und wo, ja, und das einfach hereinzunehmen und dann kann da die Freude am Lernen entstehen, so wie es da in dieser Großveranstaltung von dir möglich ist, wenn man denkt, eigentlich so ein bisschen was, ja, sozusagen, es ist ja keine große, es ist ja keine Großgruppenanimation oder wie immer, sondern einfach gibt es Statements von Schülerinnen und Schülern aus der eigenen Community heraus.
Aber da passiert ja zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt und Effekt, das gegenseitige Zuhören.
Ja, und auch dass die Freude, weil Schülerinnen und Schüler, auch wenn das die Erwachsenen nicht gerne hören, hören vielleicht lieber sogar einen Gleichaltrigen zu, als einen Erwachsenen, der noch dazu sich in dem Nimbus ergeht, ich weiß alles.
Ja, aber das ist eben der Anspruch. Und in die Rolle schlüpft man halt sehr schnell hinein.
Na, freilich.
Und LehrerInnen sind da höchst gefährdet, nämlich dann gut gemeint zum Bevormunder zu werden. Hey,
also Benedikt, ich muss dir das ehrlich sagen, weil du zuerst auch darüber gesprochen hast, dass du ja gerne und viel sprichst. Ja, das ist ja bei mir auch so. Und ich habe
sonst könnte man den Podcast ja nicht machen.
Ja. Ja, aber ich habe genauso wie du gelernt, aus freien Stücken, ja, gelernt, mich zurückzunehmen.
Zugegeben, es fällt uns schwer, weil wir es ja so gut meinen und so gut wissen.
Und weil ich es auch gut kann. Ja, ja, und ich kann auch spannende Vorträge halten, so wie du. Aber das nützt ja nichts, wenn ich nach 5 Minuten die ersten 10 und nach 10 Minuten die zweiten verliere und so. Und die dann sagen, na, heute war es wieder gut drauf, die Kossi. Aber sie wissen überhaupt nicht, worum es geht.
Ja. Also wenn ich in Action bin, versuche ich dran zu denken.
Ja.
Aber
nein, das ist eine Vorbereitungsfrage, nicht? So hast ja auch du deine Methode ausgedacht. Das ist eine Frage schon der Methodik und natürlich dann darüber hinaus auch der Didaktik. Wie, auf welche Weise kann der Inhalt, der Lerninhalt, um den es geht, so hinübergebracht werden, dass die dann kompetent sind?
Eben, und das ist eben meine Erfahrung aus dem, wenn ich die SchülerInnen bitte, ein Impulsstatement. Also das Prozedere ist ja dann schon komplizierter, weil ich gehe an Schulen, die ich nicht kenne, meistens,
ja,
größtenteils, und bin natürlich darauf angewiesen, dass die Schulstruktur da auch entsprechend die Vorbereitung leistet. Das heißt, aber ich investiere dann sehr, sehr viel Zeit in der Vorbereitung. Das wird oft gar nicht so verstanden.
Individuelle Betreuung.
Genau, und da kommen wir ja zum Punkt, und das hängt ja mit Empowerment zusammen. Denn es ist ja, das Konzept würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wenn ich nur sage, da ist jetzt das Thema und bereite ein Impulsstatement vor. Die Schülerin, der Schüler hat ja überhaupt keine Ahnung, wie das Setting ist.
Sie ladet sich was mit der KI herum.
Zum Beispiel, das ist die einfachste Rolle. Oder weißt du, wenn ich da versuche, mal ganz am Anfang zu vermitteln, das soll kein Referat sein, wie du sonst vielleicht machen musst. Und ich merke, das ist meine Beobachtung, möchte da Schulen nicht Unrecht tun, aber ich merke, dass ich bei dieser Begleitung hin, also der Vorbereitung, wie ungewöhnlich das für die SchülerInnen teilweise ist.
Ja.
Nämlich,
ja,
wenn ich sage, es geht nicht darum, dass du jetzt, keine Ahnung, welche Internetseiten zusammenfasst und da eben tatsächlich, wie ich vorher genannt habe, ein Referat, dann machst du eine Zusammenfassung, sondern
es geht um dich,
dein Zugang,
ja,
das, was dich beschäftigt. Und ich versuche einfach zu vermitteln, manchmal ist mir am liebsten einfach, muss nicht lang sein und vielleicht greifst du auch nur etwas heraus und es ist nicht umfassend, aber es ist viel authentischer, okay, wenn du das vermittelst, was dich da ansprichst,
ja,
spricht, was dich beschäftigt, was dann vielleicht die Frage ist. Und das ist, dafür ist dann oft einfach natürlich ein Gespräch nicht ausreichend, aber, und wie gesagt, ich möchte nicht unterstellen, dass das nicht passiert im Unterricht, aber das Gefühl, das ich habe aus meiner Beobachtung, und das Spannende ist, die jungen Menschen, die mir vermittelt werden für diese Impulsstatement, sind ja meistens ohnehin die Schülerinnen und Schüler, die entweder Klassensprecher oder Schulsprecher sind, also die ja schon herausragen und denen man schon zutraut. Und ich merke wirklich, was wir da für ein Kompetenzdefizit haben. Und ich merke, dass oft das Zutrauen fehlt von Seiten der Erwachsenen, dass das, was du, wie du dich da einbringst, einmal einfach einmal gut ist, weil du dahinter stehst.
Ja, es ist nicht, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das schon auch eine Frage ist, wie Lehrerinnen und Lehrer ein Fach studieren. Ja, da ist es natürlich ein absolutes No-Go, dass du deine eigene Idee einbringst und sagst, ich glaube, dass das so und so ist, sondern du lernst an der Universität tatsächlich intensives Quellenstudium und genaue Angabe.
Ist auch notwendig.
Das ist notwendig. Aber der eigene individuelle Zugang, den du in der Schule, die Schule ist keine Universität, ja, den du in der Schule brauchst, da muss, so wie du es ja auch begleitest, da muss das Ich eine Rolle spielen, sonst entsteht nicht der eigene Kontakt zu einem Thema. Und ich weiß, also zum Beispiel, wenn ich Schülerinnen und Schüler angeordnet habe, dass sie ein Statement abgeben zu einer Thematik, wie sie das sehen, habe ich hingeschrieben, es muss mindestens 5-mal das Wort Ich vorkommen, weil es ist dein Statement. Es ist
hört, eine Germanistin sagt, es muss das Wort Ich öfter vorkommen. Ja, was sonst?
Das war ja auch unsäglich mit dieser vorwissenschaftlichen Arbeit. Ja, das war ja da sehr kontraproduktiv. Die hatten ja noch überhaupt keine Ahnung von Wissenschaft und haben nur gewusst, ich darf ja nicht von mir schreiben. Es wird, ja, es ist eh abgeschafft, aber ich glaube, dass man einen Unterschied erkennen lernen muss zwischen dem, was steht, ja, der Algorithmus, das ist so, und da kann ich nicht sagen, na, das finde ich falsch, weil das ist eben so. Die Wissenschaft ist die Wissenschaft und da haben wir geforscht und nachgeschaut und so ist es. Und meine Fachfrau oder mein Fachmann, den ich als Lehrer habe, kann mir das auch noch ein bisschen näher bringen, erklären, erläutern und so. Und auf der anderen Seite, und es ist dasselbe wie im Staat und überall, auf der anderen Seite bin natürlich ich mit meinen Zugängen zu den Dingen, mit dem, was meine Eltern immer sagen, was ich im Kaffeehaus oder wo ich halt hingehe, mit den Gleichaltrigen diskutiere. Und das ist ganz wichtig, dass das ab, das ist Empowerment, dass das wichtig ist und dass es auch meine Lehrerin interessiert, wie die einzelnen Schülerinnen und Schüler dazu stehen, das tragen wir zusammen und dann kommt, also man muss es unterscheiden und beides ist in der Schule notwendig. Nicht an der Universität, da sind wir dann auf einem anderen Stand, aber in der Schule ist das der Zugang des Ich und das individuelle Empowerment einfach notwendig, damit gelernt werden kann.
Aber da müssen halt auch die Räume da sein, wo das auch auffällt. Und ich glaube, da ist eben auch ein Haken, dass in unserer Schulkultur oder besser in unserer Unterrichtskultur oft gar nicht in Erscheinung tritt, wo dann die Defizite sind. Weil durch den Vortrag der LehrerInnen, weil durch die Lernstoffvermittlung oft dann auch gar nicht die Räume oder also die Anlässe, die Beobachtungen entstehen, wo es an Empowerment fehlt. Mhm. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel aus meiner Beobachtung und das kann ich sagen, weil ich das jetzt nicht an einer Schule erlebt habe, sondern in den letzten Wochen an mehreren. Ich komme als schulfremde Person an die Schule und mein erster Weg ist natürlich zur Direktion, also sprich zuerst natürlich dem Sekretariat. Und ich mache die Tür auf in das Sekretariat und da sind dann ein oder zwei MitarbeiterInnen, die quasi für die Schulleitung, das administrative Abfangen, wenn dann sozusagen LehrerInnen, aber vor allem eben auch SchülerInnen einen Zettel brauchen. Das sehe ich dann auch oft, die dann kommen für die Abmeldung und, was sie da alles brauchen und so weiter. Und ich bin im Gespräch mit den Menschen im Sekretariat dann. Und ich habe es jetzt eben mindestens 4-mal beobachtet in dem Sekretariat, hängt an dem Tisch oder eben wenn man hineinkommt, ein Zettel und da steht die Anleitung, wie man sich zu verhalten hat.
Na.
Nämlich dahingehend, sag, also zuerst vielleicht Grüße und dann sag, was du möchtest in vollständigen Sätzen. Und ich habe das jetzt wirklich nicht einmal, sondern wie gesagt mehrfach beobachtet und bin ins Gespräch gekommen mit den MitarbeiterInnen in dem Sekretariat und die sagen, ja, wir beobachten, und das bezieht sich gar nicht nur auf die Unterstufe, sondern auch auf die Oberstufe, dass die SchülerInnen, okay, mit dem Sekretariat haben sie eben nur in gewissen Situationen zu tun, aber da kommen SchülerInnen dann sehr nervös herein und können und haben Schwierigkeiten, ihr Anliegen vorzubringen, sind manchmal nicht in der Lage, vollständige Sätze zu sagen, dass es ein Rätselraten ist, was der oder die betreffende Schülerin da jetzt eigentlich möchte. Und das klingt nach Schmunzeln, aber das zeigt etwas auf und ich frage mich, okay, ist der Zettel, der da hängt, das die Empowerment oder sollte das nicht in anderer Form passieren? Und da brauchen wir noch gar nicht von der Liste unserer Kompetenzziele reden.
Ja.
Also dieses Bewusstsein, das einfach wichtig zu machen. Ja, also Empowerment hat viele, viele Aspekte.
Ja.
Aber wir sehen, und ich denke, in unserem Gespräch haben wir einige Aspekte eben auch benannt. Also das Ernstnehmen sehe ich als ganz wesentlicher Punkt, dass mir einfach einmal bewusst wird, wer ist da vor mir, wen empowere ich und was gestehe ich zu und wie unterstütze, fördere ich das und was hat das auch gleichzeitig für mich als Konsequenz in meiner Verantwortung, dann eben, wie du gesagt hast, im Unterricht auch transparent zu sein, auch erklärend und das ist eigentlich schon der Schritt zum gegenseitigen Verständnis,
genau.
Zum Zutrauen.
Und ich glaube auch, möchte noch einmal am Ende da unterstreichen, dass es so eine Grundlage ist unserer Demokratie. Und wenn die Menschen sich nicht mehr empowered fühlen, wenn sie das Gefühl haben, alles geht an ihnen vorbei, dann ist die Demokratie tatsächlich in Gefahr.
Ja, weil dann passiert Rückzug.
Genau, und Resignation.
Dann, genau, das ist dann natürlich für Populismus perfekt.
Das Futter.
Ganz richtig. Liebe Elsbeth, wir werden da weiterreden, aber man sieht, das Leben lernen in so vielen Aspekten und auch mit unterschiedlichen Begriffen. Und ja, insofern danke, dass wir darüber jetzt gesprochen haben.
Ich danke dir, Benedikt.